Wir haben eine E-Mail bekommen, die hat mich ganz besonders gefreut, denn sie zeigt, dass wir nicht nur in Rheinland-Pfalz und in Deutschland gehört werden, sondern auch im Ausland, in diesem Fall speziell in Österreich. Von dort hat uns Bernhard Schmid aus Baden bei Wien geschrieben und er hat angeregt, wir sollten doch mal über österreichische Weine in diesem Podcast reden. Werner, mich muss er da nicht lange bitten, denn ich bin ein großer Österreich-Fan, nicht nur was das Essen und die Weine angeht. Wie sieht's bei dir aus? Wie ist dein Verhältnis zu österreichischem Wein?
Gut, jetzt ist es gut, aber das hat sich über die Zeit stark gewandelt. Ich bin tatsächlich in diesen Beruf geraten als Journalist zu Zeiten des Glykol-Skandals Mitte der 80er. Das ist lange her, hat aber das Bild Österreichs in der Weinwirtschaft auch lange geprägt. Jetzt hat sich da aber natürlich furchtbar viel getan und ich habe jetzt durch familiäre Beziehungen nach Österreich in die Steiermark ein ganz anderes Bild von Österreich und das ist ausgesprochen positiv.
Das Stichwort Glykol-Skandal kann natürlich in so einer Sendung nicht fehlen. Wir reden gleich drüber und über österreichische Weine, wie sie eben heute dastehen. Und da haben sie ja überhaupt nichts mehr zu tun mit diesem Skandal.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Auch heute wieder Corona-konform per Videokonferenz aufgezeichnet. Ich sehe auf meinem Bildschirm den SWR1 Weinmann Werner Eckert und ich bin Dominik Bartuschek. Werner, wenn wir über österreichische Weine reden, dann ist das natürlich erstmal ein ganz weites Feld, dem wir in einer Sendung, glaube ich, überhaupt nicht gerecht werden können. Wir können nur so ein paar Dinge ansprechen. Und deswegen habe ich gedacht, ich werfe einfach mal so ein paar Dinge in den Raum, die mir spontan einfallen, wenn ich an österreichische Weine denke. Und das Erste, was mir da einfällt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, ist was Optisches. Wenn ich an österreichische Weine denke, habe ich nämlich sofort diese rot-weiß-rote Banderole vor Augen, die ja jeder österreichische Wein auf der Flaschenkapsel hat. Ich finde, das ist doch eine super Sache, wenn man einen Wein an so einem optischen Zeichen sofort erkennen kann, oder? Wie siehst du das?
Absolut, das ist, finde ich, auch ein Riesenvorteil. Alle Flaschen sehen so aus. Die Winzer mögen das aber im einen oder anderen Fall als Nachteil empfinden. Dürfte auch ein Grund sein, warum das in Deutschland nicht der Fall ist. Denn ich kann meine Kapsel natürlich nicht mehr individuell gestalten. Und die Kapsel ist unglaublich, gerade die Oberseite ist unglaublich wichtig, weil die meisten Flaschen liegen
Genau,
im
man
Regal.
sieht es sofort im Weinregal, ne? Man
Man sieht
guckt immer auf
sofort,
die Kapsel.
dass es ein Österreicher ist, aber man sieht nicht, was für ein Weingut es ist. Und das ist etwas, was das individuelle Marketing stark behindert. Es ist gut für das Produkt österreichischer Wein, aber nicht gut für das einzelne Produkt des Winzers. Da können unsere Winzer eben für sich selbst werben und das tun sie lieber.
Also hat Vor- und Nachteile diese
Absolut.
Gestaltung dieser Kapsel. Es ist ja eigentlich ein Prüfzeichen, ne, wenn ich das richtig weiß.
Ja, das ist so. Das ist in etlichen Ländern ja so. Ich meine, wer oft in Frankreich ist und war, der weiß, dass dort die Kapsel ja eine Steuerkapsel ist, aber auch ziemlich gut zu erkennen, wenngleich sie nicht die Trikolore ist. Das gibt es in anderen Ländern. Südafrika hat sowas Ähnliches. Auch die Spanier führen das. Also es gibt solche Signiers. Deutschland hat es eben nicht und lässt den Winzern damit den größten Gestaltungsspielraum beim Design.
Der zweite Punkt, der mir einfällt beim Thema österreichische Weine, das ist der, den du eben auch schon angesprochen hast, nämlich das Stichwort Glykolskandal. Da gehen wir jetzt zurück in Mitte der 80er
Ja.
Jahre. Erzähl nochmal, was ist damals vorgefallen und was hat das mit dem österreichischen Wein gemacht?
Es war ein Desaster für den österreichischen Wein, mehr noch als für den Deutschen, der war sozusagen mitgerissen in dürren Worten. In Österreich, im Burgenland, sind einige Winzer auf die Idee gekommen, Weine, die nicht schwer genug erschienen, die zwar Zucker hatten, aber irgendwie kein Gewicht, also wässrig, süße Wasserblöre, die schwerer zu machen, öliger, sämiger durch die Zugabe von Diethylenglykol. Das ist ein Verwandter des natürlichen Glycerin im Wein. Und wenn ich das reintue, dann zieht der Wein im Glas Kirchenfenster, also wird ölig, erst auf der Zunge sehr viel schwerer und öliger, als das sonst der Fall wäre. Also Panscherei, schlicht und einfach. Und dann haben einige deutsche Kellereien, offensichtlich solche gepanschten Österreicher wiederum, mehr oder minder verschnitten mit ihren eigenen Produkten, um die aufzuwerten, nicht wissend, dass da sowas drin ist wie Diethylenglykol. Aber das hat sich dann wie eine Spur sozusagen durch die halbe Weinwirtschaft gezogen und war wirklich für ein Jahr lang ein tierisches Desaster.
War ein Riesenskandal damals, der natürlich zunächst mal für einen unglaublichen Image-Schaden gesorgt hat für den österreichischen Wein. Aus heutiger Sicht sagen ja viele, dieser Skandal hat letztlich dafür gesorgt, dass Österreich als Weinnation zu dem geworden, was es heute ist, nämlich wirklich eine Nation, die für unglaublich gute, qualitätvolle Weine steht. Siehst du das auch so?
Das ist so. Und die Österreicher haben da eine ähnliche Entwicklung gemacht, jetzt mit dem Ergebnis, wie wir in Deutschland. Nur, sie haben das eben relativ schnell, abrupt und hart in den 90ern, frühen 90ern schon angefangen, während in Deutschland das ein sehr zäher Prozess war zur Qualität hin. Also ja, das hat unglaublich viel bewegt, weil diese billigen, süßen Weine damit diskreditiert waren und man einfach eine neue Qualität brauchte, eine neue Besinnung und ein neues Produkt auch. Und das war dann der Umstieg zu den trockenen, gehaltvollen, wirklich hochkarätigen Weinen neben edelsüßen Spezialitäten. Das ist in Österreich in kürzester Zeit passiert. Da gab es auch keine Alternative. Die mussten einfach, weil sie sonst alle pleite gegangen wären.
Also im Nachhinein, bei allem Schlechten, was damals passiert ist, muss man vielleicht sagen, war es gut für Österreich und seine
Ja, die Weine. Haben die Kurve nicht sozusagen abgefahren, sondern wie nennt man das im Motorsport? Driften. Also mit angezogener Handbremse und Vollgas in die Kurve und rum. Das ist gefährlich, man kommt dann in Schleudern, aber das haben sie hingekriegt.
Also sie sind in die richtige Richtung dann gedriftet am Ende, muss man wirklich sagen.
Ganz außerordentlich, weil sie begriffen haben, man braucht ein System, bei dem Qualitäten eine Hierarchie haben. Also sie haben so ein Herkunftsprinzip ja schon länger, als wir das jetzt im neuen Weingesetz haben. Sie haben begriffen, dass sie ihre Stärken herausstellen müssen, bestimmte Rebsorten, und dass sie ihre Qualitätsparameter drastisch anziehen müssen, dass Qualität sich eben nicht nur in ein bisschen Zucker in der Traube ausdrückt, sondern in Charakter im Wein. Und das haben sie sehr viel schneller dann eben auch umgesetzt.
Jetzt hast du schon zwei Sachen angesprochen, zu denen ich jetzt kommen wollte, nämlich das Herkunftsprinzip und die Rebsorten. Bleiben wir mal bei den Rebsorten. Das ist eigentlich war so der dritte Punkt, der mir sofort einfiel beim Gedanken an österreichische Weine. Man bekommt natürlich in Österreich auch Rebsorten, die wir hier auch haben, also Riesling, Sauvignon Blanc, Muscatella, aber man bekommt eben auch ganz viele Rebsorten, die man wirklich ganz typischerweise mit Österreich verbindet, also den grünen Veltliner, den Zweigelt. Da denkt man wirklich sofort an Österreich, wenn man das hört. Warum ist das so, dass hier sich so Rebsorten und Land ganz stark miteinander verbunden haben?
Nun, das sind traditionelle Rebsorten dort und die gab es dort schon immer. Ich meine, der Riesling wird ja auch mit Deutschland verbunden. Das ist ähnlich. Oder Silvaner, auch wenn der nicht mehr diesen Ruf hat, ist aber eine urdeutsche Rebsorte. Und der Veltliner zum Beispiel ist eben eine österreichische Rebsorte. Es gibt ihn zwar auch so im Drumherum, also wir haben ja auch ein bisschen Veltliner in Deutschland mittlerweile, aber das ist eben die urösterreichische Sorte. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn man heute in der Weinwelt bestehen will, dass man mit internationalen Sorten oder international bekannten Sorten zeigen muss, dass man auf Höhe der Zeit ist. Das tut man dann zum Beispiel, was die Österreicher auch können, mit Sauvignon oder auch mit Morillon, so heißt bei denen der Chardonnay. Das sind eben internationale Vergleichssorten. Und dann braucht man aber, um Charakter zu zeigen, eigene Dinge, etwas Eigenes. Und das ist natürlich der Blaufränkisch beim Roten, das ist der Veltliner beim Weißen. Aber die Österreicher haben eben auch noch ein Füllhorn an sonstigen Sorten. Ich habe neulich einen Rotgipfler getrunken, eine eher sehr seltene Sorte, so im Charakter ein bisschen zwischen Silvaner und Chardonnay, so in die Richtung. Also das zeichnet aber auch alle alten, traditionellen Weinländer aus, dass sie solche Sorten haben und pflegen.
Zweiter Punkt, die Herkunft, hast du auch eben schon angesprochen. Da sind die Österreicher viel schneller und viel weiter als die deutschen Winzer, indem sie ganz früh schon auf dieses Herkunftsprinzip gesetzt haben. Eine Besonderheit sind diese DAC-Weine. Also DAC steht für Distriktus Austriae Controllatus. Kannst du kurz erklären, was dahinter steckt und was der Sinn der Sache ist?
Nun, es sind eben, wenn man so will, Qualitätsregionen, für die höhere Ansprüche gelten, als die Normalnorm sozusagen ist. Und was jetzt bei uns eben auch kommt, diese Weinwirtschaftsräte bzw. Institutionen der Weinwirtschaft, die legen dann Details auch dafür fest. Und man hat sich eben auch auf Typen geeinigt, sehr früh in der Weinwirtschaft, leichtere Konsumweine, schwerere Menüweine. Die haben in den unterschiedlichen DRCs unterschiedliche Namen zum Teil und Bezeichnungen, aber von der Idee her ist es immer das Gleiche. Ich unterteile mein Angebot nach Herkünften und nach, wenn man so will, Trinkanlass oder nach Gewicht und oder Leichtigkeit. Das ist so die Idee, die die Österreicher brillant umgesetzt haben.
Und auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ich mir ganz typische Dinge für eine Region raussuche, eine typische Rebsorte, eine typische Stilistik, ja, und sage, das gibt es eben nur dort und wenn DAC draufsteht, weiß der Verbraucher genau, was er bekommt.
Das wäre eben auch die Idee, die in Deutschland jetzt mit dem neuen Weingesetz und den Schutzgemeinschaften umgesetzt werden könnte, dass man auf Ortsebene zum Beispiel eben die Zahl der Rebsorten auch beschränkt und sagt, wir werden dort nur, die Österreicher tun das eben für eine bestimmte DRC, nur Veltliner oder nur Riesling und Veltliner. Aber sonst nichts, auch wenn es da ein Füllhorn von Sorten durchaus gibt, die darf man auch alle vermarkten, die kann man auch teuer verkaufen, wenn sie selten sind, das ist gar nicht die Frage. Aber für diese Herkunftskennzeichnung kommt eben nur diese eine oder zwei traditionelle Sorten in Frage und so schafft man Profile, weil der Verbraucher, du hast es gesagt, an der Stelle eben weiß, was er kriegt. Und er kriegt nicht jedes Mal was ganz anderes unter einer Region.
Also schon was mit Vorbildcharakter möglicherweise auch für die deutschen Weinanbaugebiete.
Ja, hat es gehabt. Und ich glaube, das hat auch mit dem neuen Weingesetz zu tun, dass man da auch nach Österreich geguckt hat. Vielleicht mehr als nach Frankreich oder Italien, wo die Verhältnisse eben anders sind. Mit Österreich sind wir schon eher vergleichbar.
Eine letzte Sache noch, die mir spontan eingefallen ist zu österreichischem Wein. Was ich ganz toll finde, ist, dass man dort auch mitten in einer Millionenstadt auf Weinberge treffen kann, nämlich in Wien. Wien hat immerhin 637 Hektar Anbaufläche. Das ist mehr als an der Ahr oder als am Mittelrhein stehen. Das hat ja schon Seltenheitswert, oder? Dass man durch eine Weltstadt spaziert und durch Weinberge kommt.
Absolut. Die Österreicher gönnen sich das auch in anderen Städten, dass sie noch Natur, Landwirtschaft oder eben in diesem Fall Weinbau in der Stadt oder am Stadtrand gemischt haben. Das gibt es durchaus auch in Städten im Südwesten, also Freiburg, Stuttgart, Mainz, mit Abstrichen auch Trier. Natürlich hat man dort so eine Verbindung, aber eine große Stadt, Wien ist eine andere Liga, da ist das richtig. Und es hat natürlich dann auch zur Konsequenz eine enorme Verbundenheit der Bevölkerung. Und da gibt es ja neben den heurigen Ausschanken auch eine Spezialität, nämlich den gemischten Satz, der übrigens keine Sorte ist, sondern eine Sortenmischung. Aber auch das ist eine Besonderheit, die die Österreicher pflegen. Ein bisschen Traditionspflege, ein bisschen Kundenpflege, eben durch die Nähe zum Kunden, das hat sich da ausgezahlt.
Wir könnten stundenlang weiterreden, machen an der Stelle aber erstmal einen Punkt. Danke, Herr Schmid aus Baden bei Wien, für diese tolle Anregung, die Sie uns geliefert haben mit diesem Themenvorschlag und den Sie uns geschrieben haben an trocken-bis-lieblich@swr.de. Das ist die Adresse, unter der wir erreichbar sind. Grüße nach Österreich, das wir jetzt zunächst mal verlassen, zumindest geografisch. Thematisch bleiben wir dann aber doch wiederum noch so ein bisschen dort, denn im SWR1 Weinmann, den wir uns hier in jeder Episode unseres Podcasts anhören, geht es heute um eine Rebsorte, die auch in Österreich ziemlich bekannt ist, wenn auch unter einem anderen Namen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Je älter eine Rebsorte ist, desto mehr verschiedene Namen hat sie. Das ist eine ziemlich gut belegte Sache. Der Lemberger etwa ist so ein Reben-Oldie, vermutlich über 1000 Jahre alt durch eine natürliche Kreuzung entstanden im heutigen Slowenien. Sowas kann man mit Genanalyse heute alles rauskriegen. Lemberg ist der alte Name einer Stadt dort und die Reben sind eben als Lemberger Reben verkauft worden. Einer der vielen Zweitnamen ist aber auch Blaufränkisch und so ist sie im österreichischen Burgenland eine wichtige Sorte und in Ungarn sogar noch mehr. In Deutschland gibt es sie überwiegend in Württemberg und wir testen den 2017er Lemberger Trocken aus der Edition Gourmet der Württembergischen Weingärtner Zentralgenossenschaft, kostet bei Real 4,79.
Rubinrot mit einem Duft, der vom Holz geprägt ist. Dazu Pflaume und Brombeere, etwas Minze. Gibt sich auf der Zunge, sagen wir mal, sozialverträglich und umgänglich. Fruchtig rund, ein bisschen süße, frische, moderate Säure, eher milder Gerbstoff. Mittlere Dichte, also auch nicht gerade wässrig. Preiselbeere und rote Johannisbeere kommen zu den gerochenen Aromen noch dazu. Das ist insgesamt stimmig und sein Geld wert. Irgendwie muss ich auch Glück gehabt haben, da noch einen älteren Jahrgang zu erwischen. Die Sorte profitiert eher von Lagerung und während weiße Weine im Lebensmittelhandelsregal schnell gammeln, können rote das viel besser ab. 2017er Lemberger Edition Gourmet, Württembergische Weingärtner, Zentralgenossenschaft, 4,79 bei Real.
Der Weinmann, SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Also es geht um den Lemberger, der auch in Österreich sehr verbreitet ist, dort aber Blaufränkisch genannt wird. Es gibt dort sogar ein Anbaugebiet, das Mittelburgenland, das auch Blaufränkischland genannt wird, einfach weil er dort so häufig angebaut wird. Warum heißt er eigentlich bei uns Lemberger und in Österreich Blaufränkisch?
Er heißt bei uns tatsächlich Lemberger, weil das auf die Herkunftsstadt sozusagen, wo man die Reben herbezogen hat, geht. Er heißt übrigens auch im Synonym Limberger. Das ist keine Vokalverschiebung, sondern es gibt ein Limberg in Niederösterreich und tatsächlich hat man auch dort Reben exportiert nach Deutschland. Und deswegen sind diese Herkunftsnamen, das ist ganz typisch, eben verbunden worden mit der Sorte, weil die von dort kam. Woher Blaufränkisch kommt? Fränkisch ist ein Begriff, den es seit Karl dem Großen gibt für bessere Weine. Hunsche Weine waren schlechtere Weinreben, fränkische Weine bessere. Und man hat eben verschiedene Fränkische gehabt und das war der Blaufränkisch.
Jetzt darf der Lemberger auch bei uns in Deutschland als Blaufränkisch angebaut und bezeichnet werden, tun aber trotzdem nur ganz wenige. Warum setzt sich das bei uns nicht so richtig durch, sondern bleibt beim Lemberger?
Ich denke, weil in Württemberg halt der Name verbreitet ist. Dort ist die Sorte in Deutschland auch mit Abstand am meisten verbreitet und eben unter Lemberger. Und da knüpft man dann lieber an als in Österreich. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das in anderen Anbaugebieten, wenn der Lemberger Blaufränkisch da häufiger angebaut wird, durchaus auch mal populärer werden wird.
Jetzt habe ich mal in der Statistik nachgeschaut. Lemberger ist in Deutschland eine Sorte, die Marktanteile kräftig sogar dazu gewinnt. Mhm. Die Anbaufläche hat sich in den letzten 25 Jahren mehr als verdoppelt. Der Lemberger ist jetzt auf Platz 5 der Rotweinsorten, was die Anbauflächen angeht. Trotzdem ist dieses Wachstum ja fast ausschließlich auf Württemberg beschränkt. Warum ist das so? Wächst der da so gut oder mögen die Leute ihn da so gerne? Warum Lemberger und Württemberg?
Also er hat dort Tradition, er ist dort tatsächlich die verbreitetste oder eine der verbreitetsten Reben und war klassischerweise der Tropfen, mit dem man den Trollinger, der ja eher etwas leicht ist und hell, aufgemotzt hat. Also ursprünglich wurde er als Verschnittpartner vom Trollinger angebaut. Mittlerweile ist das aber eben eine andere Liga, in der der Lemberger spielt und deswegen baut man ihn dort als die Rebsorte der Region sozusagen, die Rotweinrebsorte der Region an. Andere haben eben ihre Traditionen, so sie überhaupt Rotweine angebaut haben, vor allen Dingen im Spätburgunder gehabt. Deswegen ist diese Konzentration auf Württemberg noch da, aber es gibt, du hast es gesagt, Ausweitungen überall. Einer der großen Lemberger wächst mittlerweile am Rhein in Nierstein. Da gibt es ein Weingut. Die haben ihn unter Blaufränkisch übrigens im Angebot und machen sowas wie einen Benchmark-Lemberger.
Ich muss ja sagen, ich habe zu Lemberger bisher keinen großen Bezug. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn schon mal wirklich bewusst getrunken hätte. Oh. Was soll ich tun?
Das ist aber ein echtes Versäumnis.
Deswegen jetzt die Frage an dich. Wie kann ich mich mit dem Lemberger anfreunden? Wann, wie, wo, wozu sollte ich ihn mal probieren, um seine Vorzüge wirklich rausschmecken zu können?
Also ich glaube, dass man den Lemberger unbedingt probieren muss sogar. Er hat nämlich auf der einen Seite viel Schönes, das man vom Spätburgunder kennt, also durchaus eine Frucht, eine sehr schöne Ausprägung. Auf der anderen Seite ist er ein bisschen südländischer als der Spätburgunder. Also er hat mehr Gerbstoff in der Regel, er hat etwas mehr Aromen, die straffer, fester sind als beim Spätburgunder, der ja eher dazu neigt, auch mal ein bisschen opulent und ja von den Aromen her in eine süßlichere Richtung zu gehen. Insofern ist da eine enorme Ergänzung auch für die deutschen Gebiete und passt da ganz hervorragend rein. Er ist ja entstanden eigentlich aus einer Kreuzung, Spontankreuzung zwischen dem weißen Heunisch, das ist so die mittelalterliche Allerweltsrebe, die fast überall ihre Gene hinterlassen hat, und einer blauen Zimmettraube. Und diese zimtige, diese etwas würzige Art, die findet man im Lemberger eben auch wieder. Er hat, wenn er wirklich reif ist und gut gemacht ist, eine kräftige Farbe, ordentliche Gerbstoffe, Charakter, Substanz und eine sehr straffe Art.
Klassisch wird er wozu getrunken? Was wäre so eine Kombination beispielsweise?
Also damit kann man tatsächlich alles machen, was man auch mit ausländischen Rotweinen macht. Also es darf schon auch etwas kräftigeres Essen sein. Es kann gegrillt sein. Also wenn jemand sagt, ich mag deutsche Rotweine ganz generell, ich bin auch nicht der Spätburgunder-Fan, dann muss er unbedingt einen Blaufränkisch oder Lemberger probieren. Vor allen Dingen, wenn er auch auf Barrique-Ausbau steht, das lässt sich mit Lemberger hervorragend machen. Der geht fast sehr gut ins Barrique. Das ist eben etwas mehr diese dunkle Kirsche, Brombeere, kräutrige Noten und eben auch Minze, Eukalyptus gerne mal drin. Das sind Kombis, die man eher aus mediterranen Anbaugebieten kennt und eben nicht die Erdbeer-Himbeer-Noten von einem Spätburgunder. Insofern glaube ich, wer es nicht kennt, muss es unbedingt kennenlernen.
Ja, macht auf jeden Fall neugierig, deine Beschreibung. Vielen Dank dafür. Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über die Weinnation Österreich und über die Rebsorte Lemberger, die in Österreich Blaufränkisch heißt. Und da würde ich jetzt gerne den Kreis noch schließen. Wenn du die Wahl hast zwischen einem Lemberger aus Württemberg und einem Blaufränkisch aus Österreich, es ist dieselbe Rebsorte. Trotzdem würdest du sagen, es ist nicht egal, wofür man sich entscheidet, weil es Unterschiede gibt?
Ja, allemal. Also in beiden Fällen würde ich sagen, von einem guten Erzeuger sind das hervorragende Weine. Der Österreicher dürfte in der Regel noch etwas opulenter sein als der Württemberger. Aber beide können nebeneinander bestehen und der eine kann den anderen nicht ersetzen. Das ist doch auch toll, oder?